ist ja auch immer das Schöne an so Krisen, sind ja dann doch für irgendwas gut, ne? Und dieses, man kommt stärker wieder raus, klingt immer so plakativ, finde ich, aber genauso ist es ja. Und das, also du bist jetzt gerade schon wieder das beste Beispiel dafür, dass danach ja dann auch nochmal richtig abgegangen ist. Diese Podcast-Folge hat einen Sponsor, und zwar den Scalable Capital Broker. Bei Scalable könnt ihr über 600 ETFs komplett kostenlos besparen. Und wenn es ein anderer ETF sein soll, kein Problem, denn ihr bekommt einen ETF-Sparplan pro Monat komplett kostenlos. Darüber hinaus kosten Trades nur 99 Cent. Oder ihr nehmt einfach die Flatrate für 2,99 pro Monat und könnt investieren, was das Zeug hält. Insgesamt könnt ihr beim Scalable Broker aus über 1300 ETFs auswählen. Ich habe selbst da auch ein Depot und kann es auf jeden Fall empfehlen. Es ist unheimlich kostengünstig. Sie bieten eine super große Auswahl an ETFs im Sparplan. Und es ist super einfach zu nutzen, sowohl am Laptop als auch in der App. Also, wenn ihr es interessant findet, mehr Infos zum Scalable Capital Broker findet ihr im Link in den Shownotes.
Salut, ihr Moneypennies, und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Madame Moneypenny Meets. Heute habe ich endlich mal wieder eine Sportlerin zu Gast. Die sind mir die Liebsten. Und nicht irgendeine. Sie kommt aus dem Kraftsport, ist vierfache Meisterin im Kraft-Dreikampf, was das ist, wird sie uns gleich noch erklären, auch Powerlifting genannt, ist Teil des deutschen B-Nationalkaders, gilt als die stärkste Frau Deutschlands, hat den Kilimanjaro bestiegen und studiert ganz nebenbei auch noch Sport und Französisch auf Lehramt. Ich glaube, für Sie wurde der Begriff Powerfrau erfunden. Herzlich willkommen, Lea Schreiner.
Ja, merci beaucoup, um auf Französisch zu antworten. Vielen Dank.
Schön, aber mit Französisch brauchst du mir nicht kommen. Ich habe es gehasst in der Schule. Nee, ging gar nicht. Ich fand Latein irgendwie mal spannender. Das ist so richtig praktikabel, weißt du. Schön, Lea. Danke, dass du die Zeit nimmst. Ich habe dich ja schon so anmoderiert, Kraftsport, Powerlifting. Ich glaube, es würde uns helfen, wenn du einmal kurz erklärst, was Powerlifting ist oder was die drei in Kraft-Dreikampf, was das bedeutet.
Sehr gern. Also Powerlifting ist im Prinzip der englische Begriff für Kraft-Dreikampf. Und wie der Name im Deutschen schon sagt, besteht der Sport aus drei Disziplinen. Und zwar ist das die Kniebeuge, das Bankdrücken und das Kreuzheben. Und Wettkämpfe laufen auch in der Reihenfolge ab. Also erst beugt man, dann drückt man und dann hebt man. Und pro Disziplin hat man drei Versuche. Und aha, der schwerste Versuch wird dann gewertet.
Ah, okay, alles klar. Also ich habe das ja auch alles drei schon mal gemacht. Aber mit wahrscheinlich in deinen Sphären Wattestäbchen so ungefähr. Ach, Gott. Aber ja, großartig. Also finde ich super, super spannend. Deswegen freue ich mich auch wirklich sehr, dass du die Zeit nimmst, dass wir mal ein bisschen dahinter gucken können. So, wo kommst du eigentlich her? Was ist das? Was ist das für ein Mensch, der sich den ganzen Tag mit Kraftsport beschäftigt? Nimm uns doch gerne mal mit in deine Kindheit und Jugend. Ich habe gelesen, ich glaube, bei Wikipedia steht sogar, und da haben wir eine sehr große Gemeinsamkeit, ist mir aufgefallen, dass du als Jugendliche mit Fußball angefangen hast. Und weil es keine Mädchenteams gab, hast du im Jungsteam, in der Jugendmannschaft angefangen. Und das war bei mir genau das Gleiche. Ich habe auch angefangen mit Fußball, und es gab ja kein Mädchenteam, sondern wurde mal in so ein Jungenteam gesteckt. Ich glaube, das durfte man damals, bis man 12 war oder 14 oder so, bis man dann in die Frauenmannschaft hoch musste. Mhm. Wie war das bei dir? Wie hast du das empfunden, da in dieser Jungsmannschaft als höchstwahrscheinlich einziges Mädchen? Wie war das so für dich?
Also ich fand es eigentlich immer cool, also klar, es war was Besonderes. Also ich wollte halt mit dem Fußball beginnen, und ja, es gibt keine Mädchenmannschaften. Also erst ab dem Damen, ich glaube mit 16 konnte man hoch, und wenn man irgendwie besonders gut war, ich weiß nicht genau, auch vorher. Ja, es war mal lustig, ich musste mich immer in der Dusche so umziehen, weil es gab ja keine Mädels im Kleid. Ich stand irgendwie so in einer nassen, dunklen Dusche und durfte mir das Trikot überziehen. Und ja, die Jungs waren eigentlich alle ziemlich cool, und ich fand es immer interessant, so bei den Gegnern hatte ich oft das Gefühl, oder auch so, wenn man im Training gespielt hat, dass die Jungs immer so ein bisschen sehr Angst hatten, so jetzt das Mädchen da, jetzt darf ich keinen Fehler machen, sonst ist es peinlich. Ja. Also das fand ich immer interessant zu beobachten. Ja, und ansonsten habe ich das Gefühl gehabt, ich habe mich dadurch sehr gut entwickelt, im Bereich Fußball vor allem. Und habe das dann auch gemerkt, als ich zu den Damen hochgegangen bin, dass ich einfach ja gut gespielt habe. Und ich glaube, das liegt auch mit daran, dass ich früher mit Männern oder mit Jungs eher gespielt habe.
Ja, du hast ja auch Rugby, steht ja auch auf deiner sportlichen Karriere sozusagen. Also schon eher so richtig rein da. Aber das mit dem Jungsfußball war bei mir ganz ähnlich. Auch so dieses irgendwo anders umziehen. Und bei mir war schon so, genau wie du es auch beschreibst, so, ne? Oh, weil jetzt wurde ich von einem Mädchen ausgefummelt, so geht halt. Ich wurde halt immer unheimlich viel gefault, weil ich auch immer schneller. Also mein Vorteil war halt auch so diese Schnelligkeit. Ich bin immer weggerannt. Ich war mit dem Ball immer schneller als die Jungs ohne Ball. Aber wenn sie mich dann mal erwischt haben, dann haben sie mich auch gut gefault teilweise. Und auch die Eltern im Spiel. Und das sind ja ganz, ganz witzige Dynamiken dann so, ne? Also was heißt witzig, eigentlich super traurig. Aber oder auch so, ja, wo, oder auch im eigenen Team, ne? Warum spielt das Mädchen nur meinen Sohn nicht so? Das prägt einen schon, glaube ich, finde ich dann auch gerade in dieser Jugendzeit. Ja, würdest du denn sagen, das hat dich auch so ein bisschen ja vielleicht auch abgehärtet und den Weg geebnet dann in diese, ich sag mal, nächste Männerdomäne im Kraftsport?
Ja, also ich weiß es natürlich nicht genau, aber ich denke schon. Also ich habe schon immer so das gemacht, worauf ich Lust habe und habe nie irgendwie auch nachgedacht, okay, es gibt keine Mädchenmannschaft, also mache ich das nicht. Das war also damals ganz natürlich, dachte ich, okay, ich habe Lust auf Fußball, also mache ich das jetzt auch. Und im Kraftsport, muss ich sagen, war es dann anders. Ich war dann was älter, als ich angefangen habe damit. Und da hatte ich dann eher so Scheu und Angst, sage ich mal, in diesen Männerbereich zu gehen, was ja wirklich, also ich habe vor 5 Jahren angefangen. Und da war es ja wirklich noch so, im Handballbereich hast du ja nur Männer angetroffen. Und ich war dann nicht so selbstbewusst und dachte, komm, gehst du lieber irgendwie aufs Laufband oder so. Und da guckt dich keiner schief an. Und ich wusste ja auch gar nicht, wie das geht. Ja. Also da fiel es mir erst ein bisschen schwer, aber ich habe es ja dann doch geschafft, mich da so reinzumogeln, sage ich mal.
Ja, wie ist das dann abgelaufen? Also ich kann mir das gut vorstellen, so, soll ich mit da rein oder nicht? Und kannte ja auch keinen, hast du dir dann einen Trainer genommen, der gesagt, okay, ja, ich sehe was in dir, wir machen das jetzt? Oder wie kam dann dein Weg dann doch in den Kraftsport, trotz dieser anfänglichen Unsicherheiten?
Also Sport habe ich ja schon immer gemacht und war eigentlich auch immer sehr aktiv. Und ich bin nach dem Abitur dann ein Jahr nach Amerika gegangen, um dort als Au-pair zu arbeiten und auch die Sprache zu lernen. Und ja, mein erstes Ziel war nicht zunehmen, weil ich wusste, alle meine Freunde, die in Amerika waren, hatten zugenommen. Also das war so mein Ziel auch mit.
Yep.
Und im Fitnessstudio bin ich natürlich auch immer erst aufs Laufband, da hatten wir auch so einen schönen Pool, dann bin ich draußen geschwommen, habe Kurse auch, glaube ich, gemacht. Ja, und der Kraftraum war immer sehr leer. Und deshalb dachte ich so, ach komm, jetzt kannst du mal ausprobieren. Da ist keiner, der dich komisch anguckt. So, und hatte den Kraftraum im Prinzip für mich. So ein paar Opis waren schon mal da. Hey,
wir waren total cool. German Girls back.
Und ja, und habe dann durchs Internet mir Übungen rausgesucht, wie funktionieren die Maschinen. Habe mir das im Prinzip selber beigebracht. Also man kann sich das ja relativ gut auch beibringen durchs Internet. Und habe dann da, es hat mir direkt Spaß gemacht, vor allem, als ich dann auch Erfolge gesehen habe und gesehen habe, oh, da tut sich was mit meinem Körper. So, das war schon echt cool.
Ja, das finde ich auch so das Schöne an so, ja, mit so dieses, ich sag mal, plakative Arbeiten mit Gewichten. Da ist der Fortschritt so sehr schnell plakativ sichtbar, so, ne? Erst waren es 5 Kilo, jetzt sind 6. Ah, okay, Wachstum. So. Ja. Das finde ich auch mal sehr cool. Das hat mich auch fasziniert. Das heißt, du bist dann in den USA dann so im Fitnessstudio reinmarschiert, hast gesagt, ja, hier sind nur die Opis, ja, die können mir nichts. da hebe ich jetzt mal ein paar Gewichte und hast dir das quasi selbst beigebracht. Ah, das ist ja spannend. Und wie kam dann aber der Sprung hin zu, das ist jetzt vielleicht nicht nur irgendwie so ein Hobby, was ich so zweimal die Woche machen möchte, sondern das will ich jetzt professionell angehen. Wie kam es dann dazu?
Also erstmal habe ich ja nur an Geräten ein bisschen trainiert und dann auch Freiübungen gemacht. Und dann hat mich mal ein Trainer angesprochen, so, wie wäre es denn mal mit CrossFit? So, das könnte was für dich sein. Das ist so im Prinzip ein Mix aus Gewichtheben, Kraft-Dreikampf und Zirkeltraining. Eine ziemlich harte Sportart und ja, dann habe ich das ausprobiert und da habe ich dann Gewichtheben kennengelernt, also olympischer Zweikampf, also auch mit der Langhantel im Prinzip und ja, das habe ich dann in Deutschland auch weitergemacht, also Langhantelsport.
Ja, okay, das heißt, das hast du quasi sozusagen von den USA rübergebracht nach Deutschland, so für dich zu sagen, okay, das probiere ich jetzt aus, das ist jetzt mein neues Ding. Ah, okay. Und wie oft hast du dann so trainiert? Oder wie kann ich mir das vorstellen? Bist du so dreimal die Woche in dein Studio gegangen und hast dann trainiert? Oder war das schon so jeden Tag, so jeden Morgen relativ intensiv?
schon eher so jeden Tag und auch voll drauf, also wie so ein Urlaub, wie so ein Wildschwein, sage ich mal. Und ja, war natürlich auch zu viel. Also klar, an Gerätetraining und so kannst du ja auch nicht viel falsch machen, aber mit der Langhantel ist halt besonders wichtig, dass du eben einen Trainer hast, der dich einmal auf die Technik hinweist und natürlich auch eventuell mal zurückhält. Ja. So gerade Frauen neigen dazu manchmal, also im Sport ist meine Erfahrung, zu ehrgeizig zu sein. Und und das habe ich immer sehr viel gemacht und dadurch eine Überlastung gehabt im Knie. Und dann musste ich erstmal pausieren und das war schon nicht so einfach.
Ah, das kam daher, diese Knieverletzung, das kam vom Liften dann, vom Heben.
Genau, also
oder Stemmen Mischung, oder wie das auch heißt.
Ja,
kann man, gibt's eben Stemmen ziehen, nein.
Genau, und ich habe ja auch noch, oder studierte da ja auch noch Sport im ersten, zweiten Semester rum und da hat man eben viele sportliche Aktivitäten, auch wenig, also weniger Theorie. Und ich glaube, es war auch eine Mischung, ne? Wenn du dann morgens Handball hast, dann noch Fußball mittags, abends noch Gewichte stemmst, so. Irgendwann sagt der Körper, es reicht jetzt langsam.
Ja, klar. Und da warst du dann, also Schule zu Ende, Au-pair in den USA und dann angefangen zu studieren hier in Deutschland. Mhm. Und dann, das war dann so auch dein Eintritt in, ja, vielleicht ist das nicht nur so nebenbei Hobby, sondern finde ich irgendwie schon ganz spannend. Macht ja auch Sinn, weil du auch schon Sport studiert hast, so das da so mit einzuflechten wahrscheinlich.
Okay. Ich fand es interessant, weil ich vorher immer nur Teamsportarten gemacht habe und jetzt erstmal eine Einzelsportart. Ich habe früher mal gesagt, Einzelsportart könnte ich nie, so Tennis und so. Und dann habe ich gemerkt, es macht auch Spaß. Ich kann mich vor allen Dingen auf mich verlassen, weil oft hast du ja auch bei Mannschaften das Problem, wenn die ganze Mannschaft nicht so ganz als Team arbeitet, dann nützt deine Arbeit irgendwie gefühlt nichts. Und ja, das hat mich manchmal frustriert dann beim Mannschaftssport. Mhm. Und das fand ich eben cool beim Gewichtheben oder Kraft-3-Kampf, dass du, wenn du Arbeit reinsteckst und das mit einem Plan, dann kommt auch was Gutes bei raus.
Unabhängig von Teammitgliedern. Ja,
genau.
Ja, verstehe. Ja. Und würdest du sagen, fehlt dir trotzdem so dieser Teamzusammenhalt oder besteht dein Team jetzt eher so aus den Trainern, aus Leuten, die dich pushen? Also so, ich sag mal, so Einzelsport kann ja auch dann sehr einzeln sein und manchmal auch so ein bisschen vielleicht allein und einsam sein. Wie ist das bei dir?
Also jetzt der Zeit, sage ich mal, in Zeiten von Corona, also
ja, klar.
Natürlich ein bisschen einsam. Da versuche ich auch wirklich möglichst wenig mit anderen zusammen zu trainieren.
Klar.
Aber sonst ist es schon, kann man schon was eher sagen, Teamsport. Also gerade auf den Wettkämpfen lernt man super viele kennen. Durch Instagram oder soziale Medien habe ich viele Leute kennengelernt. Und oft, wenn ich irgendwie reise und dann in ein fremdes oder ein neues Studio gehe, dann treffe ich immer Leute, die mich kennen oder die ich kenne. Und das ist total cool und das finde ich auch so toll an dem Sport, dass ich ja so viele Freunde dadurch auch gefunden habe und eigentlich nie alleine bin. Also man kommt schon zum Wettkampf und alle reden mit einem und ja, nach dem Fitnessstudio kennt man viele, die auch den Sport machen.
Ja, klar. Okay, dann scheint es so für dich genau die richtige Mischung zu sein aus alleine, wenn es drauf ankommt, so, weil dann kann ich mich auf mich verlassen und aber natürlich auch das Umfeld so, was einen pusht und so. Ah ja, schön. Lass uns doch nochmal zu dieser Kniegeschichte zurückgehen. Das heißt, du kamst aus dem Gewichtheben und wolltest dann weitermachen. Und dann, was war dann mit deinem Knie? Also war das so das Zeichen deines Körpers, so, lass mal wieder ein paar Kilo runternehmen oder was passiert?
Es war im Prinzip eigentlich nur eine Überlastung. Also das war das Patellaspitzensyndrom, auch als Dumpers-Knie bekannt, ist auch in vielen Handball, Fußball, ja auch Sportarten. Und das ist im Prinzip eine Entzündung an der Patella, also so an der Knie, an der Spitze unten am Knie. Mhm. Und ist an sich auch nicht dramatisch, aber ich war halt noch so ein bisschen naiv, sage ich mal. Und ich wollte unbedingt weitermachen und habe natürlich dann weiter trainiert. Und das war im Prinzip auch schon ein Fehler. Und habe halt dadurch, ist es im Prinzip chronisch geworden. Und dann habe ich es operieren lassen nach, ich glaube, anderthalb Jahren, weil die Schmerzen nicht aufgehört haben.
Boah,
obwohl ich pausiert habe, ja. Ich habe es auch lange
nicht mehr. Lang.
Ja. Ich habe natürlich auch am Anfang habe ich noch gut weiter trainiert und das war halt der Fehler. Und dann irgendwann, wenn es so chronisch ist, ist es schwierig, das durch Therapie und Schonung wegzubekommen. Und mein Arzt war ziemlich cool, der ist, ich weiß nicht, wie alt er ist, 70, macht immer noch Leistungssport, Hochsprung bei Weltmeisterschaften, der ist super cool. Meint, ja, das operieren wir, das ist kein großer Deal, der kennt halt super viel Sportler und hat Erfahrung und dann wusste ich, okay, wenn er das sagt, dann wird es auch wieder. Und es ist auch wieder geworden. Also es ist ja kein riesiger Eingriff so gewesen, aber es ist natürlich trotzdem, bringt einen das nochmal zurück. Aber dadurch habe ich auch geschätzt oder schätzen gelernt, wie toll Training ist, und habe im Prinzip jedes Training danach auch mehr auf meinen Körper geachtet und das mehr geschätzt, dass mein Körper das leisten kann.
Ja, wie ging es dir da mental in der Zeit? Also ich meine, 1,5 Jahre mit Schmerzen ist ja echt irgendwie schon lang, und dann die OP und nicht zu wissen, wie das wieder oder nicht. Wie hast du dich da mental gerüstet? Ich meine, da warst du bist ja jetzt noch blutjung, aber da warst du ja noch jünger. Wie hattest du da irgendwelche Techniken oder irgendwelche, keine Ahnung, Mindset-Themen oder Coaches um dich herum, dass du da nicht, also es gibt ja auch genug, die dann sagen, okay, scheiß drauf, ich mach was anderes so, ne?
War bei mir doppelt schwierig, finde ich, weil ich auch noch Sport studiere. Klar, du kannst Theorie vorziehen, aber du willst ja auch mit deinen Freunden so zeitgleich studieren und nicht irgendwie 2 Jahre später dann Kurse belegen. Das war schwierig, und so dieses Starksein oder Maschine, so das war irgendwie immer Teil meiner Persönlichkeit und auch wie mich die Leute kennengelernt haben. Und wenn das natürlich wegfällt, dass du nicht mehr trainieren kannst und gerade nicht mehr so stark bist oder eher gerade schwach und auf Krücken, dann ist das natürlich schwierig, weil sich ja die Persönlichkeit irgendwie ändert oder die Identität, und damit muss man ja auch erstmal klarkommen und das akzeptieren und nicht so sagen, okay, ich bin jetzt schwach, das ist schlecht, sondern okay, ich bin jetzt vielleicht was schwächer, aber ich bin trotzdem gut und was wert. Also da hatte ich so ein bisschen einen Konflikt damals, das fiel mir schwer, und mittlerweile weiß ich auch, dass ich mehr bin als nur stark oder die starke Lea, so, dass ich auch noch andere Fähigkeiten habe.
Ja.
So, das war schwierig. Ich hatte aber auch dann Mentaltraining genommen und mir auch selber viel angeeignet. Auch im Sportstudium lernt man da ziemlich viel. Das hat mir auch ziemlich gut daraus geholfen, dass ich da positiver war.
Ja, das heißt, Mentaltraining, du hattest dann einen Mentalcoach oder so, und mit dem hast du dann telefoniert oder gesprochen, also Coaching-Sessions gemacht, so in der Art.
Genau, und eine Hypnose-Ausbildung habe ich auch gemacht. Das geht ja auch in Richtung Mentaltraining, und da habe ich auch sehr viel gelernt, auch was Gedanken mit uns machen und die Sprache.
Ja, hast du das in der Zeit dann gemacht, die Hypnose-Ausbildung? Mhm. Ja. Ah, okay. Hat ja dann auch ganz gut gepasst, sozusagen.
Ja, super gut. Das Brain Game.
Ja, genau. Ah, okay, das ist ja echt super interessant. Kannst du uns verraten, woran genau ihr dann in der Zeit gearbeitet habt? Also waren das eher so, so negative Gedanken fernhalten, oder ging es dann nochmal um deine Identität oder Selbstbewusstsein oder so? Was hat dir da geholfen, oder an welchen Gedanken hast du dich dann wieder so rausgezogen?
Das ist natürlich immer ein bisschen individuell. Jeder hat ja so ein paar andere, sag ich mal, Schwächen oder Herausforderungen. Und bei mir war es halt so dieses mit dem Knie, dass das mittlerweile so negativ behaftet war, dass ich so Knie direkt negative Gedanken, und dass ich daran einmal gearbeitet habe, so dass mein Knie nicht kaputt ist und dass es auch gut ist. Also so ein bisschen mit Sprachen und mit Gedanken gearbeitet. Und auch mit Selbstbewusstsein, dass ich mir immer wieder alte oder Erinnerungen herausgekramt habe, sage ich mal, und die wieder hervorgerufen habe, dass ich selbstbewusst bin. So auch in Situationen, wenn man mal Angst hat oder ob das was wird jetzt nach der OP, dass ich da quasi mental auch stark bin.
Ah, das ist eigentlich eine schöne Technik, die ja auch jeder für sich so übernehmen kann. Also eher so in Krisen oder Downzeiten, wo man nicht so richtig weiß, oh, kann ich das oder nicht? Bin ich stark genug, in Anführungsstrichen, nochmal eigentlich zurückzublättern und sich die Erfolge nochmal hervorzuholen, ne? So im Kopf, in den Gedanken.
Mhm. Und das man ja schon geschafft hat, das schafft man ja auf jeden Fall mindestens nochmal. Oder wenn nicht noch mehr.
Ja, das ist übrigens auch eine gute Einstellung. Was man geschafft hat, schafft man auf jeden Fall nochmal. Mindestens so, ne? Das ist eigentlich auch schon eine gute Lebenseinstellung oder so ein Mindset an sich. Das weiß ich jetzt nicht, ob das alle so unterschreiben würden, ne? Also ich glaube, das ist, also ist ja ein sehr lösungsorientiertes und proaktives Let's Go Mindset, finde ich super. Aber ist vielleicht nochmal jetzt ein guter Anstoß für die eine oder andere, nochmal selber drüber nachzudenken. Ja, okay, was ich einmal geschafft habe, was denke ich eigentlich darüber? So, also ich finde das super, mit welcher Selbstverständlichkeit ihr es gerade gesagt habt. Was ich einmal geschafft habe, schon gedauert. Auf jeden Fall nochmal und also mindestens, wenn nicht doppelt. Das ist cool. Und das heißt, das sind dann auch wahrscheinlich so Ansichten, die du auch genau in der Zeit dann für dich gelernt hast, herausgearbeitet hast. Das ist ja auch immer das Schöne an so Krisen. Die sind ja dann doch für irgendwas gut, ne? Und man kommt stärker wieder raus. Klingt immer so plakativ, finde ich, aber genau so ist es ja. Und das, also du bist jetzt gerade schon wieder das beste Beispiel dafür, dass danach ja dann auch nochmal richtig abgegangen ist. in deiner Karriere. Was würdest du denn sagen, fasziniert dich so generell am Kraftsport? Wir hatten jetzt schon so, ja, ich bin alleine und kann das irgendwie für mich alleine, aber könntest du auch schwimmen oder Tennis spielen? Warum fasziniert dich dann dieses Gewichteheben? Was findest du daran so toll? Was fasziniert dich daran?
Und wir hatten ja eben schon mal den Aspekt mit den Freundschaften, die sich entwickelt haben. Klar, das ist natürlich auch bei anderen Sportarten. Also generell bin ich ein großer Freund von Sport. Aber auch so dieses Gefühl, stark zu sein. So als Beispiel, ich kann meinen Koffer selber in den Zug tragen und bin nicht angewiesen auf Hilfe. So jetzt,
und alle anderen Koffer auch noch.
Das war lustig, wenn ich gefragt werde, soll ich Ihnen helfen? So, nee, danke.
Und du so mit dem Zeigefinger.
Ja, also das auf jeden Fall. Und auch so habe ich gemerkt, dass ich viel selbstbewusster geworden bin. Also in der Schulzeit war ich nicht so selbstbewusst, wurde so ein bisschen gehänselt. Und das hatte ich so ein bisschen weitergetragen, auch als ich was älter, also mit 17, 18 dann noch. Und ich habe gemerkt, so ich habe eine ganz andere Körperhaltung und es macht einen ganz anderen Eindruck auf andere. Also wenn ich in den Raum komme, jetzt ein Praktikum an der Schule, sind alle Kinder direkt so, oh, okay. So, also haben wir irgendwie automatisch mehr Respekt, habe ich das Gefühl. So. Und das, ich habe auch mal Jungsmannschaften im American Football und auch im Baseball trainiert. Und die waren auch so, okay, Coach, so. Und dann merkst du so richtig, okay, irgendwie haben die mehr Respekt, obwohl eigentlich bin ich ja, so, sag ich mal, ganz normal. Und also die Körperhaltung ändert sich und es ist halt sehr messbar. Das finde ich ziemlich cool, so, dass du den Erfolg siehst. Also wenn du jetzt Tennis spielst, klar kannst du mehr Matches gewinnen als Beispiel, aber du siehst nicht so wie im Kraftsport, okay, ich kann jetzt 20 Kilo mehr als vor einem Jahr. Also das ist ganz cool zu sehen und natürlich auch im Körper die Fortschritte. Also mein, ich fühle mich einfach viel wohler in meinem Körper und habe nicht mehr so, bin nicht mehr so unzufrieden wie früher.
Ah ja. Würdest du auch sagen, dass es einen Zusammenhang gibt, jetzt bei dir auch ganz persönlich, zwischen, ich sag mal, körperlicher Fitness und körperlicher Stärke und was hier oben im Köpfchen abgeht? Also stärkeres Mindset, selbstbewusstere Einstellungen. Würdest du sagen, da ist eine große Korrelation bei dir vorhanden?
Auf jeden Fall. Also ich weiß, wenn ich dafür arbeite, dann kommt was bei raus. Und das sage ich mir zum Beispiel auch vor Klausuren. Ich meine, wir kennen es ja alle, eine Prüfung oder irgendeine Stresssituation. Ja. Wenn ich weiß, okay, ich habe dafür gelernt, dann wird es auch gut. So, warum sollte es, also für mich ist immer nur die gute Option. Natürlich, wenn ich nicht viel gelernt oder trainiert habe, dann wird es auch nicht gut. Also ich hatte auch mal einen Wettkampf zum Beispiel, vor dem war ich verletzt, habe nicht gut trainiert und der lief auch nicht so gut. So. Und das, irgendwie hatte ich das auch im Gefühl. Aber eigentlich sage ich mir immer, okay, ich habe dafür gearbeitet, gelernt, trainiert, was auch immer. Ich kann das so. Ich versuche mir, das, selbstbewusst zuzureden. Und am Ende klappt es dann auch.
Ja, cool. Ja, kann ich mir gut vorstellen. Also ich merke es auch bei mir, wenn mein Körper fitter ist, bewege ich mich auch anders so, ne? Und also ich bilde mir ein, dann auch anders zu denken. Also finde ich irgendwie ganz logisch auch. Wenn man sich bewegt, dann denkt man irgendwie schon anders und was du gerade angesprochen hast, so Körpersprache, so, ne? Wenn man dann einfach anders durch die Welt geht, dann verändern sich auch die Gedanken und so, die Einstellung, finde ich. Du giltst ja als stärkste Frau Deutschlands. Was muss ich tun? Was muss ich tun, um stärkste Frau Deutschlands zu werden? Woran hängt diese Bezeichnung? Woher kommt das?
Also ich glaube, es gibt sehr viele starke Frauen in Deutschland und es ist natürlich immer schwierig zu sagen, ist die stärkste oder die. Ja. So, es gibt natürlich immer verschiedene Gewichtsklassen. Also man unterscheidet generell im Kraftsport zwischen relativer Kraft und absoluter Kraft. Also wer bewegt generell das meiste Gewicht, das sind meistens natürlich die schwereren. Ja. Oder wer ist relativ der stärkste? Zum Beispiel eine Ameise ist ja relativ stärker als ein Elefant, weil die kann ihr, weiß nicht, hundertfaches Körpergewicht denn so. Stimmt. Da als Vergleich. Und es gibt natürlich verschiedene Sportarten, also Gewichtheben, da stemmen die ja das Gewicht schnell über Kopf. Da kennen viele den Matthias Steiner noch, der Olympia damals gewonnen hat. Das ist immer so.
Ah, der war cool.
Den verbinden viele damit. Genau, das Gewichtheben, da gibt es ja auch starke Frauen und ich mache ja Kraft-Dreikampf. Also es ist immer schwierig zu sagen, okay, die ist jetzt die. Genau, die ist jetzt die stärkste, aber ich fühle mich natürlich immer geschmeichelt, wenn mir das gesagt wird. Aber es gibt sehr viele starke Frauen.
Okay, verstehe. Das heißt, das war jetzt nicht irgendein bestimmter, die stärkste Frau Deutschlands Wettbewerb, den du gewonnen hast, sondern das hat sich so ergeben.
Ja.
Dass sich Menschen und Medien so nennen. Du hattest gerade schon so ein bisschen mal angedeutet, Thema Schule, Schulzeit, Umfeld, Freundschaften, Trainer und so weiter. Was würdest du denn sagen, welchen Einfluss hat so dein Umfeld auf deine Karriere? Oder siehst du da eine Änderung, dass manche Leute kommen oder gehen? Achtest du da sehr drauf, wer in deinem Umfeld ist, dass das irgendwie auch, keine Ahnung, Sportler, Sportlerinnen sind oder auch Menschen von einem gewissen Schlag? Managst du das irgendwie oder was sind so deine Beobachtungen jetzt bei dir persönlich in deinem Umfeld?
Also ich bin schon mal in einer sehr sportlichen Familie groß geworden. Also meine Eltern sind beide ja, Marathonläufer und Läuferinnen, beide sehr gut. Also eigentlich eher der Ausdauersport. Und ja, bei Freunden ist natürlich das, oder ich studiere auch Sport, also da hast du automatisch eigentlich immer Sportler. An der Uni fällt es mir tatsächlich etwas schwerer, irgendwie Freunde zu finden oder Leute, mit denen man auf einer Ebene ist, weil ich finde so, wenn du mit einem Ich finde es schwierig, als Leistungssportler oder Vollblutsportlerin mit komplett Nicht-Sportlern irgendwie auf eine Ebene, also was heißt eine Ebene, aber mit denen ins Gespräch zu kommen. Das fällt mir manchmal schwer, weil das irgendwie schon ein großer Teil meiner Persönlichkeit ist. Heißt jetzt nicht, dass ich die Leute nicht mag oder so, aber ich habe viel mehr Freunde an der Sporthochschule jetzt als an der Universität zu Köln, wo ich Französisch studiere. Also ich merke das schon im Alltag und eigentlich all meine Freundinnen und Freunde sind sportlich, aber ich sage jetzt nicht, okay, muss jetzt irgendwie Sport machen, damit wir befreundet sind. Also
Das
ich merke
ergibt sich dann
schon.
wahrscheinlich so natürlich, so ein
Genau.
bisschen, ne? Wie es dann halt irgendwie so fließt. Genau, du hast gerade schon gesagt, deine Eltern sind Marathonläufer, Läuferinnen. Würdest du sagen, dass die auch einen großen Einfluss darauf hatten, dass du jetzt auch eine sportliche Karriere anstrebst? Also war denen das schon wichtig oder war das irgendwie so ein bisschen egal, so Lea geht schon ihren Weg? Wie viel hast du da mitbekommen von zu Hause?
Also ja, mein Vater ist halt immer bei Wettkämpfen gewesen und ich war immer dabei. Und bei den Kinderläufen durfte man sich am Ende aus so einer Box immer ein Spielzeug raussuchen. Und das fand ich irgendwie das Verrückte. Habe ich dann immer die Kinderläufe mitgemacht. Und mein Vater ist dann immer hinterher nebenher gelaufen. Genau, das war so meine erste Berührung, glaube ich, mit Sport. Und dann habe ich auch mal Leichtathletik ausprobiert. Da war ich aber irgendwie nicht so gut drin, hat mir nicht so Spaß. Also ich habe immer irgendeine Sportart gemacht. So. Und dann ich glaube, mit 12 oder so dann Fußball angefangen und das relativ lange auch gemacht.
Also es wurde dir sozusagen in die Wiege gelegt, aber wäre auch okay gewesen, wenn du jetzt nicht eine sportliche Karriere
Ja,
angestrebt hättest. Okay,
auf jeden Fall.
ja, für gut. Lass uns über den Kilimanjaro sprechen.
Ja, gerne.
Was geht ab? Also du bist den Kilimanjaro hochgesprungen, hochgewandert.
Ja, ich habe
Erzähl mal,
gerobbt, ja.
wie gerobbt, hochgerobbt, runtergerollt. Wie kam es dazu? Warum und überhaupt?
Das war eine spontan, also von mir aus relativ spontane Aktion. Ein paar Freunde von mir, so männliche Freunde im Fitnessstudio, wollten den Kilimanjaro besteigen und haben mich gefragt, ob ich nicht mit möchte. Und ich sage gerne mal zu. Gar nicht, ja, Kilimanjaro, Berg besteigen, klar, bis mir dann irgendwann bewusst wurde, wie hoch dieser Berg ist und ja, wie krass das ist. Ja, und dann sind wir da hingeflogen nach Tansania und dann haben wir in einer Woche den Kilimanjaro bestiegen.
Krass. Und wie hast du dich darauf vorbereitet? Gibt's
Gar
mich gar
nicht.
nicht. I hate you.
Aber es war auch ein Fehler, weil ich eigentlich die Gruppe dann ein bisschen, ja, mussten langsamer gehen, meinetwegen, weil ich echt im Eimer
Achso, okay.
war. Also mein Kopf, ich bin mental, glaube ich, ziemlich stark. So, wenn du dir das einmal antrainiert hast, wie wir es schon gesagt haben, kann man das auch auf andere Bereiche beziehen. Und deshalb wusste ich, ich gehe da hoch. Es sei denn irgendwie, ich habe, das weiß ich nicht, eine Lungenembolie oder so, dann gehe ich runter, aber ich werde es schaffen. Und ja, am Ende war halt die Kondition so sehr schwierig. Gerade, ich meine, du hast kaum Sauerstoff da oben. Wir sind um Mitternacht dann am 7. Tag den Berg hochgegangen, also den Kamm, die Spitze. Und ohne Schlaf und dir ist halt übel und ne? Nichts funktioniert, wenn du nicht richtig Luft holen kannst. Und dann muss ich halt oft, okay, I need a break. Und dann musst du irgendwie Pause machen. Deshalb sind wir was langsamer gewesen. Also bereitet euch vor, wenn ihr auf den Kilimanjaro
Don't do this at home.
Ja, genau so ungefähr. Und für den nächsten Berg, den ich besteige, werde ich auch mich besser vorbereiten. Also es ist ja einfach, muss halt nur ein bisschen mehr Ausdauer machen, vielleicht was abnehmen, wenn du was schwerer bist. Das macht es leichter.
Ja, total einfach. Ist ja ganz einfach. Okay, das heißt, da steckt jetzt gar nicht irgendwie so eine spirituelle Mission dahinter oder irgendwas, oder wollte ich schon immer mal machen, sondern eher so eine spontane Geschichte. Ist ja wirklich auch spannend. Und hattest du denn irgendwie, also Angst wahrscheinlich nicht, aber zumindest irgendwie Respekt davor, und hast du so ein paar Gedanken gemacht, so, oh, wie schaffe ich das und was, wenn nicht oder so? Oder war das für dich so, ja, ich habe gesagt, ich mache das, dann mache ich das jetzt so, so lange wie es dauert. Eher Letzteres wahrscheinlich.
Ja. Genau, also mein Bruder lebt auch in Österreich, also lebt in Österreich, und er meinte auch direkt, das schaffst du nicht ohne Vorbereitung. So. Und dann dachte ich so, natürlich. Also irgendwie, wenn er sagt, ich kann das nicht, dann ist das für mich noch mehr erst recht Motivation, jetzt dem zu zeigen, ich kann das.
Ja.
Weil er halt meinte, ich muss vorher mich akklimatisieren und einen anderen Berg besteigen. Sowas kann man ja auch machen. Aber wir haben uns auch akklimatisiert, indem wir mal hoch und runter gegangen sind. Also du gehst immer, weiß nicht, auf 1500 Meter hoch und gehst dann wieder auf 700 Meter runter, jetzt als Beispiel.
Ah, okay.
Dadurch gewöhnt sich dein Körper an den Berg. Du kannst natürlich auch in 3 Tagen hochgehen, aber dann ist die Chance deutlich geringer, dass du es schaffst oder irgendwie
abzukacken. Ah, verrückt. Und wie, also du hast gerade gesagt, ihr wart um Mitternacht dann auf diesem Kamm. Wie war denn da so euer Rhythmus? Also wann seid ihr aufgestanden? Wahrscheinlich, wenn die Sonne euch wach gemacht, oder wie war so diese Woche? Wie sah da so dein Alltag aus, außer Bergbesteigen, aber was war so drumherum?
Also Kilimanjaro ist tatsächlich gut geeignet für Anfänger im Bereich Bergsteigen, weil du keine technischen Fähigkeiten brauchst. Also
okay,
du gehst eigentlich laufen. Die ganze. Genau, im Prinzip. Einmal muss man ein bisschen kraxeln, da gab es eine schwierige Stelle. Du kannst aber auch eine andere Route laufen, wo du dann eben nicht kraxeln musst. Also wir hingen einmal so, dann musstest du an so einem Kissing Rock, heißt es, glaube ich. Da musst du wirklich so küssen, den Stein küssen, da vorbeilaufen. Das war schon so, nicht runtergucken.
Krass.
Aber es ist machbar, ist natürlich wichtig, dass du körperlich fit bist. Also die Hälfte von unseren Jungs, sage ich mal, hat es nicht hochgeschafft, weil eben wenn der Körper sagt, nee, ist nicht, dann musst du natürlich runter. Also das kannst du halt nicht immer beeinflussen, ne? Das ist halt so eine Sache.
Ja.
Und wenn dir da diese Guides sagen, okay, du musst runtergehen, dann musst du eigentlich auch runtergehen, ne? So.
Das
ist schon wichtig. Aber es war auf jeden Fall eine sehr coole Erfahrung, und zwar nicht easy peasy. Also ich war auch echt, ich hätte auch am liebsten geheult, aber ich habe damals mit meinem Freund eine Wette gemacht, dass ich nicht weine. Also nicht weinen.
Oh je.
Ich kann auch weinen, wenn mir alles zu viel ist, und da habe ich dann durchgehalten.
Okay, krass. Und ihr habt dann, musstet ihr auch so die ganze Ausrüstung im Zelt und so weiter, musst ihr dann wahrscheinlich auch alles schleppen.
Genau.
Also ist ja nicht nur, dass man sich selber da hochträgt, so.
Das stimmt, halt auch unseren eigenen Rucksack schon, aber so die Zelte und das Essen, also wir hatten ja Führer, also du darfst gar nicht da hochgehen, ne? Die teilst dann auch. Wir hatten ein Riesenteam und es war total cool, die haben uns wie Familie behandelt und sind auch immer noch in Kontakt mit denen und haben denen jetzt nochmal so Schuhe geschickt und so, weil die da super schlecht, also die Wanderer aus Deutschland und Co. haben natürlich die beste Ausrüstung, und die hatten da zum Teil nur Flipflops an. Und jetzt haben wir denen nochmal ein Riesenpaket geschickt mit Jacken und Schuhen, also so Wanderschuhen, Das war schon echt cool.
Und wie war das dann, da oben zu stehen, außer müde und ich möchte am liebsten weinen? Also ist das dann, also ich stelle mir das so, zwischen Erschöpfung, aber auch irgendwie wahrscheinlich viel Stolz, keine Ahnung, dann so runter zu gucken, also ich meine, es ist ja dann der Gipfel, so höher geht's ja dann nicht mehr. Was ging dir da so durch den Kopf? Wie hast du dich dabei gefühlt?
Also oben zu sein war schon sehr cool, aber eigentlich war es cooler, dann unten zu sein, als du dann realisiert hast, wow, okay, ich war oben und ich kann jetzt unter die Dusche und in einem richtigen Bett schlafen. Also da war ich, kann mich noch total daran erinnern, als wir dann im Auto unten waren, am Basecamp, glaube ich, war das. Nee, nicht Basecamp, also ganz unten bei der ersten Etappe, und wir dann im Bus zurückgefahren sind und das Radio lief. Das war für mich der schönste Moment. Und ich wusste, okay, ich kann jetzt in einem Bett schlafen, und ich hab's geschafft. Und wir sahen alle aus, wir hatten Sonnenbrand, Brandbrand. Oh, schlimm aus. Es hat nur durchgeregnet die ganze Woche lang. Und am Gipfeltag war zum Glück auch Sonne, und dann haben wir es total vergessen, uns einzucremen. Und natürlich, auf fast 6000 Meter Höhe, Und manche hatten empfindliche Haut, und dann noch zum Arzt, hat irgendwie Verbrennung 2. oder 3. Grades, und war schon heftig, als sich dann die Haut gebellt hat und alles.
Und es hat die ganze Zeit geregnet. Oh Gott.
Vor allem, wir haben es extra
Boah.
in der Summer Season gebucht, damit wir halt gutes Wetter haben. Und durch den Regen war es wirklich härter. Also ich glaube, mit Sonnenschein ist es ganz, also ist es deutlich einfacher, weil es war alles nass. All unsere Sachen waren nass und die wurden natürlich auch nicht trocken. Ne? Du warst komplett den ganzen Tag nass und es war auch nicht warm. Also wenn ich dann Bilder geschickt habe aus Afrika, war es so, hey, du bist ja nicht in Afrika.
Warum
Und
ist
es
das, warum ist
Regen. Ja.
Boah, Respekt, echt. Also auch mal mit diesen ganzen Details, also keine Vorbereitung. Es regnet die ganze Zeit. Das ist echt, ist ja wirklich verrückt. Gibt es denn irgendwas, wo du sagst, oh, das hat mich dieses Abenteuer gelehrt? Das nehme ich jetzt so als, weiß nicht, so Lebensweisheit oder so irgendwie mit oder so. Für dich selber hat dich das irgendwie verändert?
Ja, auf jeden Fall. So dieses, ich glaube, da gibt es ja auch die Metapher, so wenn man den ganzen Berg vor Arbeit hat, dass man, also ich habe das oft früher gehabt, ich dachte, oh, ich muss so viel machen, ich fange gar nicht erst an, so ein bisschen nach dem Motto, wenn man so nur daran denkt. Und ich habe immer gedacht, okay, ein Schritt nach dem anderen, und das habe ich mir auch die ganze Zeit gesagt, wenn es schwer wurde oder anstrengend wurde, so okay, ein Schritt nach dem anderen und ich komme, oder Schritt für Schritt, Etappe für Etappe und dann kommt man auch ans Ziel. Und so war es halt wirklich auf dem Berg. Es gab schwierige Zeiten, aber ich habe dann nur an diese Situation gedacht und nicht gedacht, okay, dann da oben noch am Gipfel und das, sondern wirklich nur, ich bin hier im Jetzt, das mache ich jetzt und danach geht's weiter. So, das habe ich wirklich gelernt. Und auch, dass ich viel mehr kann, als ich denke. So, das hab ich auch gelernt. Und dass es schön ist ohne Handy. So, ich habe eine Woche keinen Empfang. Das war
Naja, Digital Detox war sozusagen im Preis
sicher.
enthalten.
Ja.
Ja, spannend. Ja, und vielleicht auch das, was du am Anfang gesagt hast, so, ja, ich habe mir das in den Kopf gesetzt und ich mache das jetzt halt einfach so. Das fand ich auch sehr beeindruckend. Das ist wieder so total selbstverständlich. Ja, natürlich, klar mache ich das jetzt. Oder? Das ist mein Ziel, das mache ich jetzt, komme was wolle.
Ja.
Ja, und dieses Schritt für Schritt ist, glaube ich, echt auch, ist, glaube ich, wirklich so eine Life-Lesson. Das Ziel ist ja eigentlich nicht, den Berg hochzukommen, sondern das Ziel ist, loszulaufen. Das Ziel ist der nächste Schritt, das Ziel ist der nächste Schritt. Und irgendwann ist man dann halt oben, so, ne? Ach, voll
Das habe
schön,
ich
kann ich
wirklich
mir
mal.
richtig vorstellen.
Habe ich wirklich, als wir da den Gipfel wirklich hochgegangen sind um Mitternacht, dachte ich, also es war wirklich schwierig für mich. Also mir ging es auch nicht gut, ich war müde, ich wollte weinen. Und da habe ich mir echt gesagt, okay, ein Schritt nach dem anderen. So wie so ein Mantra und dann auf einmal war ich oben so.
Das klingt ja schon fast wie, also, ja, so ein, weiß ich nicht, vielleicht ist es nicht mentaler Durchbruch, aber dieses immer weiter pushen, so diese Grenze, so also der ganze Körper sagt, lass uns einfach nach Hause, warum sind wir
Ja.
hier? Warum tun wir das nicht an? Und der Kopf so, wir machen das jetzt, so ein Schritt nach dem anderen. Das ist echt ein schönes Beispiel dafür, wie der Körper dann doch oft wahrscheinlich dem Kopf einfach folgt, so, ne, wie es viel, viel
Habe ich auch
Kopfsache.
noch, wenn ich das noch erzählen darf, danach höre ich
Ja,
auch mit,
unbedingt. Nee, nein, erzähl alles. Wir wollen alles wissen.
war mit dieser letzte Tage, also am Gipfel da, da habe ich gemerkt, so ich mache mir was vor, weil ich immer so, ach, ich brauche eine Pause und ich kann nicht mehr und echt so ein bisschen so eine kleine Diva wurde und rumgeheult habe. Und irgendwann meinten dann die Guides so, okay, Lea, wir glauben, es ist besser, wenn du runtergehst. Und das bei mir wie so ein Schalter, dass ich mir gesagt habe, nein, alles gut, wir gehen weiter. Und dann wusste ich so, ich habe die ganze Zeit vor mir selber was vorgespielt. Und das habe ich auch gemerkt, dass mir das manchmal im wahren Leben oder im Leben außerhalb des Kilimanjaros passiert, dass ich rumheule und weinerlich bin, aber mir nur was vormache. Und wenn ich weiß, kommt drauf an, okay, dann hau ich auch rein. So. Und ich glaube, das ist auch wichtig, dass man das lernt, ob man jetzt wirklich leidet oder so was nicht kann oder ob man ja sich eher sagen muss, nee, ich mache das jetzt, ziehe das jetzt durch, ich kann das.
Ja, so ein bisschen so Selbstbemitleiden, ne?
Genau.
Tut alles so doll
Zu
weh. Ja, geh
sehr.
halt runter. Oh, nee, doch nicht. Das ist ein krasser
Alles gut.
Perspektivwechsel einfach in dem Moment. So, naja, dann gehst du jetzt runter. So, oh, was? Nein, weil dann ist das Ziel ja auf einmal weg. Ah, spannend. Ja, cool. Super spannend. Und das hast du wahrscheinlich auch mit lauter Männern gemacht, ne? Hast du, glaube ich, am Anfang schon gesagt, als einzige Frau
Ja, da war ich
wieder
auch
am
wieder die
Start.
Einzige. Und auch bei den Guides und bei den Männern, die das, bei den Männern, die das getragen haben, war auch nur eine Frau und die hat sich leider auch am zweiten Tag dann den Fuß verstaucht und dann war ich auch da. Also ich war immer die einzige Frau irgendwie gefühlt. Ja.
Würdest du sagen, dass du als Frau in dieser Männerdomäne, in der du dich ja bewegst, irgendwie mehr leisten musst für deine Lorbeeren, für deine Anerkennung, härter arbeiten musst, Oder spielt das gar nicht so die Rolle? Klar, du vergleichst dich ja mit Frauen im Wettbewerb. Aber gibt es noch diese Blicke, so, so Mädchen, geh mal zu den pinken Hanteln? Oder wie fühlt sich das für dich an? Fühlst du dich gleichberechtigt in dem Sinne oder nicht so?
Also in dem Fitnessstudio, wo ich selber trainiere, sind auch eigentlich nur ambitionierte Athleten oder Sportler und Sportlerinnen. Da habe ich das nicht so, das ist eher so, wow, krass, und oh, ich habe dich mal gegoogelt oder so, kommt dann schon mal, also eher Anerkennung. Ich war jetzt länger nicht irgendwie McFit oder so, ich weiß nicht, wie es da ist, aber ich glaube, da ist auch eher dieses, also ich habe manchmal das Gefühl, ich will nicht sagen, ich schüchter die Leute ein, aber es kam jetzt nie irgendwie, dass jemand auf mich zugegangen ist, so, geh mal in die Handelecke, also es hat sich nie einer getraut. Ich weiß nicht, ob es Respekt ist oder ob die Leute
das Angst haben. Ich weiß nicht. Ja, die Todesangst. Du brauchst immer so, buh.
Und auch so im Internet ist echt fast, also eigentlich alles positiv. Gerade Instagram ist ja eher so eine Herzchenwelt, habe ich das Gefühl. Ja, man kann ja auch nur liken, man kann ja nicht Daumen runter. Ja, genau, so bei YouTube und Facebook verirren sich manchmal so ein paar anonyme Kommentare, aber das ist wirklich gering. Und wenn, dann finde ich es eigentlich eher amüsant.
Ja, das heißt, du kriegst gar nicht so viel Hate auch im Internet dann irgendwie ab, sondern ist bei mir eigentlich auch nicht. Also es gibt auch andere, die da, glaube ich, sehr, sehr viel abbekommen, gerade als Frauen, dann echt zu geschmissen werden mit irgendwelchen, ich sage es mal, männlichen Hater-Kommentaren. Ja. Aber es ist ja schön, wenn das bei dir nicht so der Fall ist. Bekommst du denn oder begegnen dir denn sonst in der Gesellschaft eher so auch also Vorurteile gegenüber Krafttraining? Ja, also wenn ich jetzt mal so in meinem Dunstkreis überlege, klar, das ist natürlich alles Männersache. Die sind doch alle gedopt. Sind das Themen, denen du begegnest, auch heutzutage immer noch? So Vorurteile gegenüber Kraftsport?
Ich glaube, Vorurteile haben wir alle immer so ein bisschen und die hatte ich vorher auch. Also zum Beispiel heute beim Arzt war auch direkt die Frage so, wie kommt man denn als Frau so zum Sport? Ja. Ich meine, ich verstehe es auch, weil es halt noch nicht normal irgendwie ist. Also es ist noch nicht ganz so angekommen, aber ich merke, es wird immer normaler, dass auch Frauen Kampfsport machen können und dass es geschlechtsunabhängig ist, dass man stark sein kann. Ja. Und ich merke da auch einen Wandel und ich glaube, da spielen auch so Role Models eine große Rolle. Also ich habe auch den Sport, ich habe Frauen gesehen, ich dachte, boah, die sind so cool, die sehen gut aus, die sind stark, also es geht beides zusammen, da will ich auch hin. Und das hat mir auch immer sehr geholfen. Und das schaue ich auch so bei Instagram, dass ich da Frauen und Sportlerinnen folge, so, die ich cool finde. Ja. Jetzt nicht nur, weil sie irgendwie so und so aussehen, sondern weil die auch eine bestimmte Leistung mit sich bringen oder eine Persönlichkeit. Und das ist mir immer sehr wichtig.
Ja, jetzt bist du eines der Role Models. Ist doch voll cool. Ja,
manchmal glaube ich schon.
Voll schön, ja, auf jeden Fall. Ich habe Thema Instagram. Ich war natürlich auch fleißig auf deinem Instagram-Account unterwegs, sowieso auch schon vorher. Oh, und da hast du, ich weiß nicht, vor ein paar Tagen, glaube ich, hast du ein Video gepostet, das war irgendwie so ein Recap von einem Wettbewerb, glaube ich. Mhm. Und du bist zu sehen, wie du da auf, ich nenne es mal Matte, auf dieser Matte da stehst und die Gewichte vor dir. Und du gehst so, du guckst irgendwie hoch, guckst runter, atmest ein, also kriegst du richtig so ein Wusch, so richtig so ein, weiß ich nicht, so eine Aura, wo ich denke, was passiert denn jetzt? Und so total so, atmest ein, atmest aus, gehst runter, schnappst dir diese Handeln und ziehst sie hoch. Und ich war so, wow, was ist gerade passiert? Also nicht, dass du es natürlich geschafft hast, aber hat sich danach auch mega gefreut und so. Aber dieser Moment, dieses, es war so sichtbar, wie bei dir so ein Schalter umgelegt ist, so, ich mache das, also so mit einer Entschlossenheit, mit einer Selbstsicherheit, mit einer, okay, ich atme jetzt einmal ein und dann rocke ich diese Scheiße hier weg. So, das sah so krass aus. Was geht da bei dir ab? Ist das einstudiert? Ist das, ich habe irgendwo gelesen oder gehört in einem anderen Interview, dass du so ein Mantra hast. Vielleicht kannst du uns damit mal so reinnehmen in diese ja wirklich sehr entscheidenden Momente, in diesen Wettkampfsituationen, wo man ja höchstwahrscheinlich nur unter Strom und Stress steht. Was passiert da in genau diesen Momenten mit dir?
Sehr gerne. Also ich versuche vor allen Dingen den Fokus auf mich zu richten, das ist mir ganz wichtig, dass ich auch nicht schaue, was machen die anderen. So klar, man muss natürlich gucken, was machen die anderen, damit man eventuell mehr Gewicht nimmt, um zu gewinnen. Aber dafür habe ich meinen Trainer bzw. meinen Betreuer und da vertraue ich mich drauf, dass der darauf achtet, dass das richtige Gewicht aufgelegt wird. Und ich versuche mich auf mich zu konzentrieren und mir und nett mit mir zu reden, sage ich mal, und mir zu sagen, okay, ich schaffe das, ich kann das. Also eigentlich sage ich immer den gleichen Satz, ich mache das jetzt.
Und das ist rede mir das, ich mache das jetzt.
So, das ist wirklich, also das wiederhole ich so, und es gibt mir auch irgendwie diesen Tunnel, dass ich gar nicht irgendwie auf andere Gedanken komme, so. Und da willst du ja eigentlich genau hinkommen. Also so im Leistungssport vor allem, dass du den Punkt hast, wo du an nichts anderes denkst, damit du so im Flow bist und dich darauf konzentrieren kannst. Und das habe ich mir auch vorher antrainiert. Das war nicht immer so. Gerade am Anfang hatte ich oft Angst vor schweren Gewichten. So haben ja viele, denke ich mal, auch zu Beginn. Und da hatte ich schon eine Woche vorher Angst, oh Gott, nächste Woche muss ich das Gewicht bewegen. Und das hat mich immer verfolgt. Und ich habe halt dran gearbeitet so. Mir einmal gesagt, okay, was ist, wenn ich es nicht schaffe? Okay, passiert dann irgendwas? Nee, also ich bin ja sicher, ich habe ja so Sicherheitsablagen. Und dann habe ich die Gedanken so ein bisschen in eine andere Richtung gelegt und mir gesagt, okay, was ist, wenn ich es schaffe? Und ich kann das. Also mir das wirklich immer mehr eingeredet. Also wirklich eingeredet, und es hat gedauert, aber irgendwann habe ich gemerkt, hey, ich schaffe das ja auch immer so. Warum soll ich denn jedes Mal daran zweifeln, wenn irgendwie ich zu 95% oder 99% alles schaffe? Und das sage ich mir jetzt auch mal im Training oder halt auch im Wettkampf, dass ich das schaffe. Und was ich im Wettkampf auch nochmal mache, ist, dass ich so ein bisschen mit der Atmung spiele, so dieses, so in den, ich atme sehr schnell in den Brustkorb ein, dass ich mich so ein bisschen so mit Adrenalin vollpumpe, und es hilft natürlich auch nochmal mehr, dass man das Gewicht besser, oder ja, dass man stärker ist, so leistungsfähiger, wenn man das zu deuten weiß. Es ist natürlich auch bei Anfängern oft so, die haben dann Adrenalin, zittern, denken, okay, was passiert hier, und dann macht die Situation denen Angst. Aber wenn man sich bewusst ist, okay, ich zitter, weil mein Körper ist jetzt gerade auf Adrenalin und das heißt, ich bin jetzt im Überlebensmodus, ich kann das jetzt so, dann hilft einem das natürlich.
Ja. Ach, spannend. Ich finde das total cool, dass dein Mantra ist, ich mach das jetzt. Weil ich finde so, können, also versuchen wäre total schlimm, ne? Ich versuche das jetzt, ja, okay, herzlichen Glückwunsch. Genau, ich guck mal, wie die Sterne so stehen. Aber dieses, ich mach das jetzt, und auch nicht, ich kann das, also kann das ist wahrscheinlich so ein bisschen die Vorstufe, aber können das ja noch lange nicht machen, fällt mir gerade auf, weil du jetzt auch nochmal diesen Unterschied gemacht hast, so, ich mache das jetzt, ist was anderes als ich kann das. Ja, ich kann das und deswegen mache ich das jetzt so, ich mache das jetzt, mache das jetzt. Oh, großartig. Echt cool. Und also, das heißt, bist du dann in so einem Trance-ähnlichen Zustand? Weißt du eigentlich noch, was abgeht? Oder bist du irgendwie so konzentriert in dir selber, wenn, keine Ahnung was, wenn das Gebäude einfallen würde, würdest du es gar nicht mitbekommen?
Oder ja, wie? Also optimal ist es natürlich so, und das ist auch in den meisten Fällen. Und immer, wenn ich eine gute Vorbereitung habe, also wenn ich auch gut trainiert habe, keine Verletzung oder so hatte, dann komme ich da eigentlich ganz gut rein, weil ich dann auch ein großes Selbstvertrauen habe. Und das kann man sich halt auch gut antrainieren. Also das ist jetzt nicht so, dass das bei mir von Anfang an da war. Also ich habe die größten Ängste und Sorgen vor dem Training oder vor Wettkämpfen. Ich weiß ja, mein erster Wettkampf, da können wir, also du hast halt ein bestimmtes Startgewicht und das ist eigentlich immer ein Gewicht, das du selbst im Schlaf, wenn man dich weckt, dass du dann schaffst. Und ich war auch, können wir das nicht nochmal reduzieren, lieber Trainer, bitte. Weil ich halt so Angst davor hatte. Und der war nicht, Quatsch, geh jetzt hin, hebt es einfach hoch. So, der war da zum Glück immer relativ cool drauf. Und das habe ich mir dann mit der Zeit angeeignet, weil ich gemerkt habe, so, das stresst mich jedes Mal so sehr, das kann ja nicht sein, so, warum ist das so, und habe mich halt sehr damit beschäftigt und gelernt, was mir hilft, so dieses, ich mache das jetzt, hilft mir, ich meine, es kann natürlich auch ein anderer Satz sein, der jetzt anderen helfen kann, dass man da so ein bisschen schaut, so, wie kommt man in diesen Zustand rein, oder wann hatte man mal einen Moment, wo man voll selbstbewusst war, ne? Wo war das so, wie hat man sich da gefühlt, dass man das Gefühl so ein bisschen nochmal hochholt und sich und sich anguckt, was habe ich da gemacht, so, warum war ich da so selbstbewusst?
Ja, ich mache das jetzt, cool. Okay, machen wir das jetzt. Heb halt hoch den Scheiß.
Ja, mach halt.
Wofür sind wir denn jetzt hier, also ganz ehrlich? Aber beruhigend zu wissen oder auch schön, dass du es nochmal gesagt hast, dass das von Anfang an nicht unbedingt so war, ne? Sondern, und ich finde, das ist auch mal so wichtig, das wird halt so oft vergessen. Oft sieht man halt irgendwie Frauen, Männer, ist ja egal, an einem bestimmten Punkt und denkt sich irgendwie so, kenne ich von mir auch, die waren schon immer so, ne? Also man sieht ja nur den Status, wie es halt jetzt ist, was sie jetzt für Routinen haben, was sie jetzt für, keine Ahnung, Trainingssysteme haben, Umfeld und so weiter, aber dass dieser Status ja auch schon hart erarbeitet, hart erkämpft wurde, sowohl körperlich als auch natürlich mental, das ist halt leider oft so unsichtbar, ne? Deswegen voll gut, dass du es gerade nochmal angesprochen hast, diesen deinen Weg auch dahin. Es hat mich auch, das, was du jetzt beschrieben hast, an Magdalena Neun erinnert, die sprach von einem, ich glaube, Raubtiermodus. Ne, dass wenn sie da irgendwie im Wettkampf ist und sie sieht, okay, da ist jetzt eine vor mir, dass sie dann irgendwie so ein Raubtiermodus schaltet, so ich hole mir die jetzt. Ja. Ich krieg die jetzt ein. Bei dir ist es nämlich auch so ähnlich beschrieben, so quasi so, boah, um mich herum, man kriegt irgendwie nichts mehr mit und man ist irgendwie voll bei sich und man hat nur noch dieses eine Ziel. Und ich glaube, sie hat das auch beschrieben, so der Körper, ähnlich wie du, Kilimanjaro, ja, der Körper sagt, komm, lass uns einfach nach Hause gehen, ich habe keinen Bock mehr. Und der Geist sagt aber, Attacke jetzt, so, wir machen das. Und die hat auch viel Mentaltraining ja auch gemacht, um eben auch dahin zu kommen. Und ich finde, das ist auch, fand ich da auch sehr, sehr schön zu sehen. So, ja, wer halt viel trainiert oder mehr trainiert als anderes, hast du ja auch gesagt, der gewinnt dann halt am Ende auch, ne? Wenn du scheiße trainierst, kriegst du halt nichts. Und wenn du gut trainierst und fleißig bist und vielleicht auch mal einen anderen Weg gehst, dann stehen die Chancen deutlich höher, dass du auch wirklich dann dein Ziel erreichst. Ja, super spannend. Also dieses Video an alle, die es jetzt hören, das müsst ihr euch mal raussuchen, wenn es immer, vielleicht finde ich es auch und verlinke es in den Shownotes. Das ist echt so die Power, die visualisierte Power. Echt großartig.
Habe ich auch Wochen schon vorher echt geübt, dass ich so manchmal in der Bahn war und auf einmal dann Gänsehaut hatte, weil ich mir vorgestellt habe, okay, ich habe jetzt dieses Gewicht, das ich heben muss, um zu gewinnen. Also ich habe echt schon Wochen vorher diesen Moment irgendwie schon erlebt gehabt.
Ah ja. Auch Visualisierung dann. Ah ja, okay.
Also auch in Alltagssituationen war so. Und dann war ich schon so richtig heiß und habe gemerkt, wie mein Körper krummelt, okay, so als wäre ich im Wettkampf.
Ah, okay. Ja. Um dich daran zu gewöhnen, so wie es dann ist, dass das dann nicht eine komplett neue, fremde Situation ist so? Ah, okay.
Und ich habe mir schon vorher vorgestellt, wie ich ein bestimmtes Gewicht hebe. So. Ja, weil manchmal wird auch ein Gewicht aufgelegt, was du noch nie gemacht hast und das musst du dann an dem Tag machen, wenn du gewinnen willst als Beispiel.
Ah, ja klar. Stimmt. Also dann quasi ohne jegliche Vorbereitung, quasi im Wettkampf, um dann mithalten zu können, ohne jegliche Vorbereitung, dann Gewicht, das man noch nie gemacht hat und dann das erste Mal in der Wettkampfsituation.
Also zum Beispiel der Matthias Steiner hatte das, glaube ich, bei Olympia, dass man hat 3 Versuche beim Gewichtheben, im Reißen und im Stoßen. Und ich glaube, er hatte den 2. Versuch nicht geschafft. Und im 3. haben die dann nochmal mehr Kilos aufgeladen als im 2. So, und das ist nochmal mental krasser, wenn du weißt, okay, ich habe es eben nicht geschafft, jetzt muss ich noch mehr machen. Und das hat er dann geschafft. So. Und ich weiß nicht, wie er es gemacht hat. Er hat bestimmt auch seine Tricks, aber ja, da kann das Visualisieren auf jeden Fall helfen. Und auch, das hilft natürlich auch, wenn du mal ein Gewicht nicht schaffst, warum auch immer, vielleicht einen Fehler gemacht, dass du dann nicht daran hängen bleibst, sondern nach vorne guckst. So, okay, das war jetzt, ich gucke jetzt aber nach vorne und nicht, oh, ich habe es nicht geschafft. So, passiert viel am Anfang so und ich war am Anfang auch eher dann so, ach, scheiße, was mache ich denn jetzt? Aber bei mir ist dann so, okay, ist jetzt so gewesen, kann nachher weinen, ist okay, aber jetzt nicht. Jetzt mache ich den Wettkampf zu Ende und gebe mein Bestes. So. Und wenn man sein Bestes gibt, dann ist das, finde ich, das Beste, was es gibt. Also ja, ob man dann gewinnt oder nicht, aber Hauptsache, man gibt das Beste, was man kann an dem Tag und gibt nicht auf. So, das ist immer mir sehr wichtig.
Ja, cool. Ja, stimmt, das flasht mich jetzt nochmal, was du gerade gesagt hast, dass ja dann, also du schaffst den 2. Versuch nicht und im 3. sonst dann nochmal mehr als im 2. schon. Das ist ja totaler Mindfuck. Krass, ja, also so viel zu mentalen Stärke. Also das ist ja dann eigentlich nur Kopf, oder? Also beziehungsweise da, wo es dann passiert. Dein Körper weiß ja nicht, dass das mehr ist, sondern dein Kopf weiß, dass das mehr ist. Und denkt sich so, oder ja, ich mach das jetzt. Krass. Puh, ja, stimmt. Das kriegt gerade nochmal einen ganz anderen Twist. Und wenn du dann so visualisierst, machst du das regelmäßig? Also ist das so Teil deines Trainings, Teil deiner Routine, immer diese Visualisierungsarbeit zu machen oder speziell vor Wettkämpfen? Oder wie streust du das so ein?
Also ich mache es eher vor Wettkämpfen. Also je näher es zum Wettkampf kommt, desto mehr stelle ich mir das auch vor. Ja, so im Moment meist nicht ganz so viel, aber auch hier im Training, ne, ich konzentriere mich kurz und sage mir, okay, ich mache das jetzt, also dass ich da auch immer mit einem guten Gefühl reingehe. So, es gibt Tage, da bin ich auch mal ein bisschen weinerig drauf, fühle mich nicht gut. Klappt nicht immer perfekt, aber ich gebe mir Mühe, selbst wenn ich dann was nicht schaffe, so, okay, komm, du hast heute trainiert, hast alles gegeben, dann ist das so. Und ich meine, wenn man fast jeden Tag trainiert oder regelmäßig trainiert, dann macht eine Einheit im Monat, die man nicht so gut ist, nichts aus. Und du hast ja an dem Tag was gegeben, was du konntest, ne? Also wenn du jetzt nicht trainiert hättest, wäre eher ein bisschen blöd, aber wenn du trotzdem das geleistet hast, was an dem Tag möglich war, dann sind das halt deine 100% gegeben. So.
Ja. Ah, das finde ich eine tolle Einstellung. Voll gut. So richtig positiv und dann auch,
ja.
Auch mit Rückschlägen so umzugehen, ne? Und dann auch einfach so, ja, nett zu sich selber zu sein. Nützt ja nichts, wenn ihr die ganze Zeit sagt, ja, scheiße, 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 Scheißtag. Mhm. Dann geht's auch schon direkt weiter. Ach, cool. Voll die schönen Insights von dir. Vielen Dank. Lass uns doch nochmal über Geld sprechen. Mhm. Ja, hier geht es auch ein kleines bisschen um Geld bei der ganzen Veranstaltung hier so ganz generell. Wie verdienst du denn, also du studierst ja, das heißt, wie verdienst du denn dein Geld aktuell?
Ich hole nochmal ein bisschen aus. Vor Corona habe ich zwei Nebenjobs gehabt neben dem Studium. Also ich mache ja Leistungssport und studiere und habe als Schwimmtrainerin gearbeitet. Das ist ein Studentenjob gewesen. Und im Fitnessstudio, da habe ich dann einen Nebenjob, 450-Euro-Job heißt das, glaube ich. Und da habe ich 900 Euro im Monat verdient. Jetzt durch Corona habe ich mich dann selbstständig gemacht, weil ich erstmal keine Einnahmen hatte. So, es gab auch irgendwie keine Hilfe vom Staat, weil ich war nicht selbstständig, wegen zwei Nebenjobs, dann bisher nicht selbstständig. Habe mich dann direkt irgendwie selbstständig gemacht und habe Online-Coaching angeboten, weil ich habe ja schon lange im Fitnessstudio als Trainerin gearbeitet und habe das dann quasi nach online übertragen, also das dann online gemacht und es geht auch.
Cool, das ist richtig gemerkt, unternehmerisch, geil.
Ja, und habe dann gemerkt, okay, das geht und es geht auch sehr gut und das ist vor allen Dingen für die Leute auch gut, selbst wenn du nicht viel Equipment hast, gehst du da total anders dran, wenn du einen Trainer hast, dem du am Ende der Woche ein Feedback schickst und auch Videos mit Übungen, als wenn du es irgendwie alleine machst. So, selbst wenn du es irgendwie alleine kannst, ist es immer motivierender und besser, wenn du jemanden dahinter hast. Also ich kenne es auch von mir. Genau, und das biete ich an und ich habe mich so ein bisschen noch auf Instagram, YouTube, sage ich mal, spezialisiert und habe da auch Kooperationsverträge und Sponsoren, die mich auch unterstützen und damit verdiene ich auch Geld. Also das sind so meine zwei Einnahmen.
Ja. Und gibt es auch Preisgelder bei den Wettkämpfen oder wie läuft das?
Nee, leider nicht. Also es ist auch nicht olympisch, deshalb gibt es da keine Preisgelder. Also es ist ein bisschen schwierig. Man muss sich da halt... Das heißt, man kann sich da selbst vermarkten, wenn du da Geld verdienen möchtest, aber vom Sport aus, ich glaube doch, von meinem Verein gibt es ein Preisgeld, ich glaube 50 Euro oder sowas oder 100 Euro, ich weiß nicht genau, aber es ist finde ich jetzt nicht so ein
Verhältnis. Hast du ja fast das Bahnticket wieder raus, um da hinzufahren, genau. Großartig.
Weil das wird auch übernommen und auch weil ich im Nationalkader bin, werden halt auch Flüge, Fahrten für Wettkämpfe übernommen, da bin ich auch sehr dankbar, dass man da halt keine Unkosten hat. Ne? Es gibt natürlich noch Sportarten, die machst du, da kommst du noch mit Minus raus. Und genau, das sind so.
Ja. Okay, ja, interessant. Und das heißt, wie planst du dann jetzt so auch finanziell deine Karriere? Ist es dann Lehrerin sein 90% der Zeit und 10% ein bisschen Sponsorings und quasi die Powerlifterin Lea? Oder wie planst du das so in der Zukunft?
Ich finde es immer ein bisschen schwierig zu planen, weil manchmal ändert sich das so. Ich wusste auch nicht vor einem Jahr, dass ich jetzt das hier mache. Also ich werde mein Studium zu Ende machen. Ich schreibe jetzt meine Bachelorarbeit und muss dann noch 2 Jahre Master machen, dass ich halt meine Lehre quasi, mein Studium abgeschlossen habe. Und dann wollte ich halt schauen, ob ich ins Referendariat gehe oder ob ich weiter selbstständig bin und mein eigenes Business weiter aufbaue. So. Okay. Das Lehrer-Dasein, sage ich mal, das läuft mir ja nicht weg. Also ich habe ja dann das Studium abgeschlossen. Genau, das ist so der Plan. Ich bin mal gespannt, was sich davon dann umsetzt.
Ja, da klingt doch erstmal nach einem ganz guten Plan, finde ich. Ja. Das ist doch super. Klingt doch nach einem, dass du viele Sachen vereinigen kannst, die dir wichtig sind. Schön. Ja.
Was ich mir auch vorstellen könnte, wäre zum Beispiel Lehrerin als Teilzeit oder nur ein Fach unterrichten. Weil es mir halt schon Spaß macht, auch mit Kindern zu arbeiten und denen so den Sport näher zu bringen, weil es leider auch in der Vergangenheit bei mir nicht so gute Sportlehrer gab.
Ah ja, die hatte ich auch. Die so in der Ecke sitzen und pfeifen und dann so mal drauf.
Hier ist der Ball. Meldet euer Team selber mach so.
Sagt mir, wenn ihr fertig seid. Ruft mich nur, wenn jemand blutet. schön, Lea. Von meiner Seite aus, war es das natürlich nicht, weil ich könnte mich jetzt noch super gerne 2 Stunden mit dir weiter unterhalten, aber ich weiß, du hast ja auch noch andere Sachen zu tun. Möchtest du doch irgendwas Bestimmtes erzählen? Hast du noch eine Anekdote oder irgendwas, was dir noch wichtig ist? Oder haben wir alles gut abgeklappert erstmal?
Wenn jemand Fragen zu dem Sport hat oder generell zum Krafttraining, kann er mir immer gerne schreiben bei Instagram. Findet ihr mich einfach unter Lea Schreiner. Freue mich immer, wenn ich da anderen helfen kann. Oder ja,
findet man da auch dein Online-Coaching? Ist das noch offen? Kann man daran noch teilnehmen? Ah, okay.
Ja, also man kann mir einfach per Nachricht schreiben. Ich mache gerade meine Website, die ist bis dahin, bis der Podcast offen ist, vielleicht schon fertig. Genau, so kann man mich auch da kontaktieren.
Ah, toll. Super. Ja, ich hoffe, das machen jetzt ganz viele. Macht es, Leute, macht es. lernt immer von den Besten. Super, liebe Lea. Du, vielen, vielen Dank. Danke für die Insights, danke für deine Offenheit. Ich glaube, da haben wir wirklich richtig schöne, richtig schöne Themen angesprochen, die auch außerhalb des Sportes, glaube ich, sehr, sehr relevant sind. Gerade Thema Mindset, Umfeld, mit Rückschlägen umgehen. Das ist ja universell. Bei dir ist es jetzt zufällig im Sport. Aber bei vielen anderen ist dann der Job oder die Familie oder Krankheiten, was auch immer. So ist ja dann das Leben. Ich denke, das inspiriert jetzt nochmal ganz, ganz viele Frauen auch. Ja, ich mache das jetzt. Das könnte ich mal alle hinter die Löffelchen schreiben. Ich mache das jetzt. Und dann Attacke. Also vielen, vielen Dank für deine Zeit, Lea. Ich habe ganz viel mitgenommen, ganz viel gelernt. Ich glaube, alle anderen auch. Und dann wünsche ich dir für die Zukunft natürlich noch ganz viele sportliche Erfolge, ganz viele tolle Wettkämpfe. Und dass das alles so kommt, wie du dir das vorstellst in Zukunft. Also vielen, vielen Dank und hoffentlich bis bald mal.
Ja, vielen Dank und bis bald.
Ja, bis bald. Ciao, Lea. Ciao.
Ich hoffe, ich konnte dir in dieser Podcast-Folge einiges Neues vermitteln und vor allem Lust auf mehr machen. Wenn dem so ist, wenn du dranbleiben möchtest, dann habe ich was für dich, nämlich meinen kostenlosen Newsletter. Dort bekommst du regelmäßig Tipps, Tricks sowie alle Neuigkeiten aus dem Madame Moneypenny-Universum, denn News gibt es dort immer zuerst. Also einfach kostenlos anmelden auf www.madamemoneypenny.de/newsletter. Und dann bekommst du schon ganz bald Post von mir.